Talk About It, der Hackerschool Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die uns durch ihren Weg in die digitale Zukunft begeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hackerschool Podcast Talk About IT. Bei mir ist heute Andrea Henrichs von Infosys und ich freue mich riesig, dass wir zusammengekommen sind. Andrea, was machst du beruflich, mal so für Nicht-ITlerinnen erklärt?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung überhaupt und die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Was mache ich beruflich? Ich leite eine der größten IT-Firmen der Welt hier in Deutschland, für Deutschland, mit über 2700 Mitarbeitern. Und was macht man, wenn man eine IT-Firma leitet? Das ist wahrscheinlich jetzt die Frage. Das von Anfang bis Ende begleitet man alle Prozesse. Da geht es um Mitarbeiterversorgung, um die Gespräche mit Kunden. Da geht es um das richtige Aufsetzen von Projekten und die Abwicklung derselben. Da geht es um das finanzielle Management. Da geht es natürlich aber auch um andere Bereiche wie das Marketing der Firma im Markt, wie das Recruitment von neuen Mitarbeitern, die Themen Upskilling, Reskilling, also Weiterbildung für die Mitarbeiter. Also sehr, sehr vielfältiges Arbeitsumfeld eigentlich.
Warum bist du in den Tech-Bereich gegangen? Was reizt dich da dran? Ich kann noch einmal vorschieben, ich habe eine tolle Aussage auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, dass dich die Zukunft interessiert und dass das der Hauptgrund ist. Wie meinst du das?
Ja, also als ich angefangen habe mit IT, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, da war ich so 14, 15 in der Schule, das war eine AG, da haben wir dann Pascal programmieren gelernt und der Lehrer sagte, jedes Mädchen, was hier geht, bekommt eine 2. Ja, das muss man sich mal vorstellen, oder? Das gibt es heute wirklich nicht mehr und es ist auch besser so, dass es das nicht mehr gibt. Ich bin geblieben. Ich habe wahrscheinlich auch keine 2, vielleicht sondern nur eine 3 bekommen als Abstrafe, weil ich geblieben bin. Von Pascal ging es dann auf COBOL und die IT hat sich ja wirklich sehr viel weiterentwickelt. Inzwischen redet man ja auch gar nicht mehr von Code. Es gibt Low-Code, No-Code. Aber das, was die IT bewirkt, ist, dass es die Welt nach vorne bringt. Keine andere Industrie, außer vielleicht noch Forschung in der Medizin, hat die Welt so sehr verändert wie die IT. Und das wird sich auch garantiert in den nächsten Jahren weiter so entwickeln. Und damit ist IT aus meiner Sicht der Dinge zumindest das fortschrittstreibendste Instrument, was wir haben in dieser Welt aktuell. Und da bin ich gerne mit dabei.
Kann ich so gut nachvollziehen. Ich hänge gerade noch an dem Punkt mit der 2. Wie viele Mädels sind damals gegangen? Weißt du das noch?
Ja, wir waren nur 4 Mädchen und 3 sind gegangen.
Okay, das ist auch mal auf jeden Fall ein sehr interessantes Anreizsystem. Das war also kein besonders leichter Zugang zur IT. Warum würdest du denn denken, ist das eigentlich wichtig und warum war dieses Vorgehen so ein kleines bisschen fragwürdig?
Ja, also ich glaube, es ist gar keine Frage mehr, dass Frauen nicht schlechter programmieren oder nicht schlechter in der IT wären als Männer. Nichtsdestotrotz scheint es kein Anreizthema zu sein für den weiblichen Teil der Bevölkerung. Also wir sehen das momentan am Markt, haben wir zwischen 16-17%, ich glaube, es liegt gerade bei 16,9, weiblichen Marktanteil in der IT-Bevölkerung. Das heißt, die IT-Firmen, die sich vornehmen, 20-40% Frauen zu haben, die fischen in einem Markt, wo das gar nicht angeboten wird. Weil, und das gilt ja nicht nur für Deutschland, das ist europaweit, haben wir dieses Phänomen. Jetzt arbeite ich für eine indische Firma. In Indien sieht das ganz anders aus, Gott sei Dank. Da werden auch Mädchen von Anbeginn an auch ermutigt, auch in der IT zu arbeiten. Und wir haben da absolut exzellente Architekten, Subject Matter Experts, Programmierer, Power Programmers, die Frauen sind. Und warum auch nicht?
Was könnte denn Deutschland mal, insbesondere jetzt aus deinem aktuellen Erfahrungsfeld, von Indien an der Stelle lernen? Insbesondere Begeisterung von früh, Begeisterung für Mädels. Hast du da Tipps?
Also ich glaube, Deutschland hinkt da wirklich hinterher, ne? Mit unserer Digitalisierungsstrategie. Der Bund hat eine und Dr. Wissing ist ja auch sehr bemüht, das dann auch an den Mann zu bringen. Aber Erziehung liegt ja bei den Ländern. in unserem föderalistischen System. Und da hapert es schon innerhalb der Bundesländer überhaupt einen Konsens zu finden, wie IT-Erziehung an die Schulen gebracht werden kann. Wenn wir uns andere Länder angucken, wie zum Beispiel Estland, Lettland, da sehen wir einen ganz anderen Approach. Da ist es ganz selbstverständlich, dass die Kinder mit IT vertraut gemacht werden, und zwar geschlechterunabhängig. Ja. In Deutschland haben wir das natürlich auch, nur nicht so in so einem frühen Stadium. Und deswegen meine ich, dass wir da noch hinterherhinken und einfach nur Aufholbedarf haben, gerade an den Schulen.
Macht der Bildungsföderalismus ja auch nicht unbedingt einfacher, wie du gerade indirekt schon gesagt hast. Was sind denn für dich die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts? Also digitale Bildung verstehe ich auch mit, aber was brauchen denn junge Menschen, um sich tatsächlich auch beruflich gut orientieren zu können?
Junge Menschen brauchen das Verständnis, und das hört jetzt wahrscheinlich keiner gerne, aber brauchen das Verständnis, dass es nach der Schule nicht zu Ende ist. Dass das Leben ein kontinuierlicher Lernprozess ist. Denn nichts ändert sich so schnell wie alles in der IT. Also das, was man vor 10 Jahren noch gehypt hat, das gibt's heute ja schon gar nicht mehr in der IT. Das heißt, wer IT als Berufsfeld wählt, der muss auch gewillt sein, sich kontinuierlich weiterzubilden und muss einen Lernhunger quasi mitbringen. Der Elon Musk hat das mal ganz praktisch gesagt. Er hat gesagt, ihn interessiert das eigentlich gar nicht, was für einen Berufsabschluss die Bewerber mitbringen, die sich bei Tesla bewerben oder bei ihm in seinen anderen Firmen bewerben. Was für ihn zählt, ist the appetite for learnability und the capability of learnability. Also den Hunger zu lernen, den Hunger der Lernbereitschaft, den Hunger auch oder auch die Möglichkeit, dass derjenige lehrbar ist. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. In der IT muss man gewillt sein, nach vorne zu schauen und nicht stehen zu bleiben auf dem Wissen, was man sich bereits erarbeitet hat, sondern auch immer wieder neu zu lernen. Und das gilt für jeden. Ich lerne jeden Tag neu dazu.
Oh ja, das glaube ich unbesehen. Das ist ein super, super spannender Punkt. Dieses Thema lebenslanges Lernen, das ist ja auch eins, ich finde mittlerweile schon so eine Art Buzzword, ähnlich wie Digitalisierung. Jeder predigt's, keiner macht's. Ist das was, was du insbesondere als Herausforderung bei jungen Menschen siehst? Oder ist das eigentlich was, wo wir als Gesamtgesellschaft in Deutschland eine große Herausforderung haben? Wir hatten ja noch vor wenigen Jahren das Wort, ich habe ausgelernt nach Abschluss der Ausbildung. Wenig könnte falscher sein.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein kulturelles Thema, wo sich Deutschland besonders schwer mit tut. Ganz ehrlich, also gerade im Vergleich mit Indien fällt in Deutschland schon auf, dass nach dem Schulabschluss, nach dem Uni-Abschluss eigentlich niemand mehr so richtig Lust hat, sich wieder über Bücher zu setzen und weiterzulernen. Und spätestens mit 40, 45 ist das dann auch wirklich dahin. Und damit hat man in der IT keine Chance. Das ist so. So traurig, wie es ist. 45. Da muss Deutschland lernen.
Ich habe noch ein paar Monate, da bin ich sehr erleichtert. Ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz, ganz tolles Mindset ist, was insbesondere in der IT nahezu eine Selbstverständlichkeit ist. Also ich bin seit 20 Jahren mit einem ITler zusammen und da ist es wirklich so, geil, das ist neu, ich muss mir das angucken. Kommt er mit so einem Buch über IT-Security nach Hause und sagt, ich muss mir das mal kurz anschauen. Und das ist einfach so dieses Gedankengut, was wir ja auch mit der Hacker School versuchen, in andere Bereiche zu transportieren, dass man merkt, wie cool Lernen ist und auch, dass man manchmal über vielleicht nicht ganz so erfolgreiche Starts, ich sag nur Stichwort, wer geht, kriegt eine 2, hinweggucken muss. Was ist denn vielleicht für dich auch mal, um dich persönlich zu fragen, trotz dieses wenig positiv zugesprochenen Anfangs mit, du bist ja nicht gegangen, also war es vielleicht keine 2, was hat dich denn ermuntert, auch zumindest die Zweifel des Lehrers direkt zu überwinden und in diesen Dauerlernbereich reinzuspringen?
Es hat mir einfach Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, dass ich selber was kreieren konnte. Wenn man codiert, das ist ja wie ein Künstler, der malt, der was gestaltet, so kann man auch mit Code was gestalten. Also für mich hatte das schon fast ja was Künstlerisches, nur dass es leicht eher mathematisch war. Also für meinen Verstand, ich war in Kunst wirklich nicht gut und Kunstleistungskurs wär nicht meins gewesen. Ich war da bei Physik und bei Mathe, aber die IT gab eben die Möglichkeit, hier kreativ zu sein, ohne künstlerisch sein zu müssen. Und das hat mich gereizt. Und dann ist man, also mein Karriereweg ging dann sehr schnell vom eigentlichen Codieren hin zum Projektmanagement und hin zum Leiten von Teams. Und so hat sich halt dann der Karriereweg entwickelt. Das heißt, ich habe dann relativ schnell dann noch aufgehört mit dem Codieren. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt der Sparte treu geblieben.
Vermisst du es? Ich habe von der Claudia Plattner mal gehört, sie sagte, man lässt mich ja nicht mehr programmieren, aber eigentlich würde ich ganz gerne. Wie ist bei dir?
Also im Jahr 2000 bin ich doch tatsächlich gefragt worden bei der Y2K-Umstellung, ob ich wegen meiner guten Cobol-Skills da nicht nochmal raus möchte an den Markt. Und ich habe gesagt, also wenn wir sonst niemanden mehr finden, der Cobol kann, dann kann ich gerne nochmal hier auch mit unterstützend tätig werden. Aber das war dann auch nicht mehr nötig. Ja.
Ich habe mal Unterhaltung mit meinem Mann, der sagte auch, also die Preise für die Cobol-Programmierer, die gehen echt hoch. Also unter Umständen kann man...
Die werden seltener, ja, natürlich.
Ist aber ja auch eine tolle Sprache. Was ist dir denn an Vorurteilen oder Zweifeln vielleicht auch begegnet? Oder musstest du für dich da auch nochmal ganz andere Entscheidungen treffen, weil so Typen wie dein früherer Lehrer dich doch hier und da ein bisschen genervt haben?
Also was passiert, wenn man als Frau in die IT geht, und das war vielleicht vor 20 Jahren, jetzt bin ich ja schon seit über 25 Jahren auch in dem Job tätig oder ja, fast 30, ist, dass man als einzige Frau im Raum sitzt. Und das wird wahrscheinlich vielen der Podcast-Gäste hier auch schon so ähnlich gegangen sein, weil einfach das ganze Umfeld sehr männerdominiert ist in der IT. Hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Stört mich das? Nein, hat mich jetzt nicht gestört. Hat es die Männer gestört? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich sehe nur, dass zunehmend mehr Frauen diesen Sprung wagen. Und ich kann auch nur jedem Mut machen und sagen, hab keine Angst davor. IT macht Spaß. IT rockt. Mit IT bewegt man die Welt und baut die Zukunft.
Was denkst du, ist in diesem Kontext die Bedeutung von Netzwerken? Auch um sich zu trauen, um vielleicht auch als Frau da mal zu sagen, komm, da ist schon mal jemand anders gegangen. Was denkst du, welchen Einfluss können da auch Netzwerke haben?
Netzwerke ist, egal ob es IT ist oder nicht IT, ist das Wichtigste überhaupt. Man hat zu Hause, in der Familie hat man sein Netzwerk, aber man hat im Berufsleben quasi seine Berufsfamilie und damit braucht man auch sein berufliches Netzwerk. Ohne das geht es gar nicht, da vereinsamt man und man hat über jegliche Art von Netzwerk immer die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszublicken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Denn in der IT, selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, man ist ein SAP-Architekt und interessiert sich für SAP, man interessiert sich für Architektur. Aber vielleicht möchte man das nicht sein Leben lang machen. Vielleicht möchte man in die Cloud-Infrastruktur gehen und da als Architekt arbeiten. Oder vielleicht möchte man nicht mehr als Architekt arbeiten, sondern bei SAP was ganz anderes machen, mehr so in den Consulting-Bereich gehen. Dass man eben verschiedene Möglichkeiten hat und die Karrieremöglichkeiten gerade in der IT sind so vielfältig, dass man sich über die Netzwerke die Inspiration holen kann, dass man über Netzwerke teilen kann, seine eigenen Erfahrungen teilen kann. Also Netzwerke sind ein Geschenk Gottes.
Ja, gut, ich hatte das noch nie mit Gott in Verbindung gebracht, aber ich hatte auch vorher über Kunst und Programmieren noch nicht so viel nachgedacht. Das sind super, super spannende Gedanken. Wir sehen ja auch insbesondere, dass auch die Rolle der Unternehmen im Kontext mit, was lerne ich eigentlich oder was kann ich lernen und wo kann ich lernen, nochmal eine ganz andere wird. Also nicht im Sinne von, wir haben in der Schule ausgelernt. Was denkst du, können Unternehmen vielleicht auch heute nochmal anders machen, sich mehr einbringen, um auch insbesondere junge Menschen für diese wunderbaren Berufsfelder zu begeistern?
Ja, also da kann ich erstmal so einen ganz großen Shoutout machen. Aus eigener Erfahrung, also die Infosys hat gelernt, dass es hilft, bevor man was an den Kunden verkauft, es selber zu testen. Und die Infosys hat eine Lernplattform für sich selbst entwickelt. Wir sind ja 360.000 Mitarbeiter und diese Lernplattform so einfach zu benutzen und auch optisch so ein bisschen so wie Netflix, wo man sich halt so durchklicken kann, wo es dann Vorschläge gibt für die nächsten Lernmodule, wo man auch Punkte sammeln kann, so ein bisschen gamified, spielerisch sich da fort- und weiterbilden kann. Und die haben wir mit sehr großem Erfolg intern ausgerollt. Unternehmen sollten sowas haben. Und dann haben wir mit Siemens zusammen das für Siemens ausgerollt, für 383.000 Mitarbeiter weltweit, mit den Lerninhalten von Siemens, halt dann nicht mehr die Lerninhalte von Infosys, sondern deren eigenen Lerninhalte. Und wir sind dabei, mit mehreren Unternehmen diese Lernplattform aufzusetzen, auch mit Städten, mit Kommunen. Rund um London gibt es ein paar kleinere Städte, die haben diese Lernplattform jetzt auch ausgerollt. Also wenn irgendjemand das hört und ein Interesse dran hat, mit dieser Lernplattform zu arbeiten, dann bitte, bitte, bitte reach out. Ich bin auf LinkedIn zu erreichen. Das sollte man auf alle Fälle tun. Es ist wichtig, dass es spielerisch ist. Es ist wichtig, dass es attraktiv ist, dass man sich nicht durch 500 Seiten lange Bücher und Papiermaterial sich durchquälen muss, sondern dass es interaktiv ist, dass man gemeinsam in Gruppen lernen kann, dass es ergebnisorientiert ist, dass man es anwenden kann, das Gelernte relativ zügig. Darauf sollten Unternehmen achten.
Also Edutainment sozusagen und das im Arbeitskontext, dass man, wenn man wirklich auch dieses Mindset schon hat oder auch entwickelt, sich wirklich auch für sich selber, aber auch fürs Unternehmen weiterzubilden, dass es dann eben halt unkompliziert und einfach ist und auch Spaß macht. Das finde ich gut. Lebenslanges Lernen und auch insbesondere die Rolle von Unternehmen. Und was ich auf jeden Fall mitnehme, ist Kunst und Coden als nahezu Zwillinge zu sehen. Das ist großartig.
Also vielleicht hier ein ganz, ganz kurzes Beispiel, wenn ich da nochmal so mache, weil wenn mir das gerade kam, wir haben zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institut und Juniper deren Cybersecurity-Training von Juniper neu erfunden. Und Juniper ist ja jetzt gerade groß in der Presse und jeder weiß inzwischen, wer Juniper ist. Und wenn man da sein Passwort jetzt falsch eingibt oder nicht safe genug im Sinne einer Cybersecurity-Strategy eingibt, dann springt einem im wahrsten Sinne des Wortes der Cyber-Tiger ins Gesicht. Am Bildschirm. Und das vergisst man so schnell nicht. Und dann passiert es auch nicht mehr, dass man ein Passwort eingibt, was nicht safe ist. Also spielerisch kann man so viel machen. Man kann Trainings natürlich auch über HoloLenses, Virtual Reality machen. Das Gelernte wird viel besser behalten. Wenn da jemand Interesse hat, wir haben in Düsseldorf unser Living Labs von der Infosys. Wir nehmen gerne Tag der offenen Tür, ob das Schulen sind, ob das Kommunen sind, ob das private Industrien sind, können gerne vorbeikommen. Wir zeigen, was da möglich ist und was da machbar ist.
Ich glaube, da sollten wir insbesondere auch nochmal im Großraum von Hackerschool und so weiter sprechen, weil genau diese Gedanken, wie man das spielerische Lernen nach vorne bringen kann, wir sehen halt eben auch immer, wie cool das für die Kids ist, dass sie mit Menschen, die selber super gerne in diesem Bereich spielerisch aktiv sind, dass sie mit denen zusammen lernen können. Das verändert ganz, ganz viel im Mindset. Liebe Andrea, ganz herzlichen Dank für deine Gedanken. Ich habe mich riesig gefreut und toll, was ich mitnehmen kann. Ich danke dir herzlich für deine Zeit.
Ich bedanke mich für die Opportunity. Vielen Dank und alles Gute an alle IT-Studenten.
Na, haben wir eure Neugier geweckt? Dann erzählt von uns. Schickt Kindern unsere Kurse. Guckt auf unserer Website vorbei. Wir haben immer spannende Angebote. Der Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns riesig, wenn wir mit euch die Welt etwas verbessern können. Das war ein Interview von der Hackerschool. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia.